Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber der wunderbare Globetrotter,
Globetrotter.
Janik Schubert. Ja, moin.
Der Jetsetter,
Der
moin. Hallo.
Jetsetter ist zurück im Lande. Der war nämlich, ist über den Teich geflogen, aber nur so ein ganz kleines Stück über den Teich.
Über
Nämlich
den
bis
kleinen
rüber
Teich.
nach Großbritannien zur Brighton SEO. Du bist jetzt ein Kongressgänger.
Ja, ich bin jetzt unter die Kongressgänger gegangen. Ich habe ja jahrelang nicht wirklich viel gemacht. Ich glaube, ich war noch nie auf einer größeren Konferenz. Ich war mal hier, mal da, was Regionales in Stuttgart ab und zu. Auch so Stammtische oder sowas, so E-Commerce-Stammtisch und so selbstständigen Stammtisch war ich mal. Ich glaube, ich war sogar mal zu einem SEO-Meetup ein, zweimal. Da gab es eine Zeit lang immer diese Meetups. Kennst du die noch?
Ja.
Kennt man die so? Da gab es in jeder Stadt irgendwie Meetups. Und da war ich tatsächlich so ein paar Mal in Stuttgart, wenn ich mich recht erinnere. Aber so wirklich die klassischen Konferenzen und Kongresse habe ich nie so wirklich mitgemacht und habe mir jetzt aber gedacht, komm, jetzt ist mal an der Zeit, mal sich ein bisschen rauszuwagen. Und genau, dann dachte ich mir, komm, wenn schon, dann direkt mal ins Ausland. Und war ganz cool.
Ja, wir werden da mal ein bisschen drüber sprechen, wie du es fandest, was du gut fandest, auch was du nicht so gut fandest und vor allen Dingen, welche Erkenntnisse du mitgebracht hast. Und über die werden wir dann wahrscheinlich auch ein bisschen diskutieren.
Also schnallt euch an, jetzt sprechen wir gleich. Bevor wir aber richtig loslegen, noch ein paar Worte zu Ahrefs, dem Sponsor der heutigen Folge. Jonas und ich sind schon seit einer ganzen Weile regelmäßige Ahrefs-Nutzer und sind auch sehr zufrieden mit dem Tool. Es ist einer unserer Lieblingstools. Mit Ahrefs kannst du nicht nur die klassischen SEO-KPIs tracken, wie zum Beispiel deine Rankings, deine Backlinks, alle möglichen SEO-Aspekte deiner Website inklusive Crawling und Site-Audit, was du mit Ahrefs durchführen lassen kannst, sondern du kannst auch mittlerweile deinen Content optimieren und erstellen mit dem AI Content Grader und AI Content Helper. So wird Ahrefs mittlerweile eine ganze Marketing-Suite, ne? Und wir nutzen Ahrefs immer noch fast täglich in unserer Arbeit, und würden das Tool nicht mehr missen wollen. Wenn du jetzt mehr dazu erfahren willst, geh auf ahrefs.com und wenn du Lust hast, das Ganze mal auszuprobieren, es gibt eine kostenlose Möglichkeit, nämlich die Ahrefs Webmaster Tools und die sind auch komplett kostenfrei. Da gehst du auf ahrefs.com/webmaster-tools. Ich wiederhole nochmal, ahrefs, Ahrefs geschrieben.com/webmaster-tools. Wir verlinken aber auch alles in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ja, so lass mal die Leute ein bisschen abholen. Vielleicht weiß ja nicht jeder,
Ja.
was die Brighton SEO ist. Ist eine Konferenz über SEO in Brighton. So, alle sind abgeholt.
Genau, wie der Name so vermuten lässt. Genau, das ist mittlerweile, glaube ich, nach eigenen Worten, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich stimmt, aber es könnte schon gut sein, ist es eine der, wenn nicht die größte Konferenz im Bereich SEO weltweit. Und man muss sagen, ja, es sind aus allen Ländern auch Speaker da gewesen, Tool-Anbieter und Agenturen und Freelancer, Inhouse-Mitarbeiter. Also ich habe wirklich von sämtlichen Ländern welche kennengelernt, quer durch Europa. Ich habe mit Leuten aus Irland gesprochen, aus den USA. Mike King hat eine Keynote gehalten, der ja in der SEO-Szene sehr, sehr bekannt mittlerweile ist, schon seit längerem. Und genau, ging alles rund um SEO.
Eins muss ich noch korrigieren, entgegen
Ja.
des Namens Brighton SEO. Es gibt auch nicht nur in Brighton die mittlerweile, ne? Die hat sich, glaube ich, expandiert jetzt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es gibt jetzt die Brighton SEO in San Diego, was ich cool fände.
Genau. In den Comic-Con, von der originalen San Diego Comic-Con in den Hallen
Ja.
ist jetzt da, also das Messegelände in San Diego ist ja da, wo die ursprüngliche Comic-Con immer jetzt stattfindet,
Ja,
mit
wenn du
den
da
ganzen
hingehst,
Schauspielern.
dann im Outfit von Darth Vader, ist ja klar.
Genau, und dann triffst du vielleicht noch Robert Downey Jr., wenn du Glück hast, als Iron Man. Genau, die sind jetzt, glaube ich, im April ist es, glaube ich, in San Diego. Und dieses Jahr war es, glaube ich, sogar auch schon in Brighton, wenn ich mich nicht alles täuscht. Die Brighton SEO ist zweimal im Jahr und ich glaube jetzt mittlerweile einmal im Jahr in Brighton und einmal im Jahr im Ausland mittlerweile. Genau, also ich kann wirklich sagen, ich finde es cool, wenn man das einmal gesehen hat. Mein Vorabfazit für Ungeduldige, ne, dieses TLDR, ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich nochmal gehen würde. Ich fand es aber cool, das alles mal gesehen und mitgemacht zu haben und erlebt zu haben. Es gab viele Vorträge, die wirklich cool waren. Es gab auch einige Vorträge, wo ich mir dachte, ja gut, so einen Blogbeitrag, wo du jetzt nichts dafür zahlst, der hat wahrscheinlich mehr Insights als dieser Vortrag. Und wenn es jetzt da nur solche Vorträge gegeben hätte, dann hätten sich die paar hundert Euro fürs Ticket plus Hotel plus Flug und alles hätte sich wahrscheinlich bei weitem nicht gelohnt. Aber ich kann wirklich sagen, ich finde es cool, das einmal gesehen zu haben, einmal da vor Ort gewesen zu sein, sich auch mit verschiedenen Leuten ausgetauscht zu haben. Das war eigentlich schon ganz interessant, mal das Ganze gesehen zu haben.
Ja, das ist ja leider bei solchen Konferenzen gerne mal so, dass die Vorträge, natürlich nicht alle, aber sehr häufig gerne mal, ich will jetzt nicht sagen inhaltslos sind, aber du gehst da rein, hast einen natürlich krassen Titel für diesen Vortrag, weil jeder sich einen coolen Titel überlegt. Irgendwie, keine Ahnung, heutzutage vielleicht mit diesen drei Tricks erhöhen wir die Sichtbarkeit in LLMs um 700.000%, weil sie einen Use Case, eine Case Study haben. Ja. Und dann kommt so, ja, wir haben eine Über-mich-Seite erstellt.
Ja.
Ja, fantastisch, vielen Dank. Hau runter von der Bühne. Also da will ich ja die Tomaten mitnehmen und schmeißen, du.
Ja, ich kann dir ja mal so ein paar Titel nennen. Also da war jetzt ein Titel, der hat, fand ich auch, ist dann der, die Präsentation ist dem Titel nicht ganz so gerecht geworden, auch wenn es ganz gut war, der Vortrag, aber war mir dann doch irgendwie zu wenig hands-on. Also ich bin dann rausgelaufen und dachte mir, ja gut, aber wenn ich jetzt keine Ahnung von dem Thema hätte, dann wüsste ich jetzt nicht, was soll ich jetzt eigentlich machen. Ne? Also dann laufe ich raus und denke mir, ja gut, war alles cool, aber was mache ich jetzt?
Wie hieß der denn?
Und der hieß jetzt Finally Winning the E-Commerce SEO Game in Times of AI.
Ja, das klingt halt auch wieder überkrass.
Und du denkst dir, okay, cool, jetzt kann ich endlich so das E-Commerce Game gewinnen im SEO in Zeiten
kam?
Von KI.
Erstell keine
und es war so ein, ja, es war so ein bisschen, da können wir ja gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Es war okay, aber es war so, okay, du musst halt den Product Feed optimieren. Leute, wow. Also Leute, die jetzt einen Online schon haben, die wissen meistens, ne, was der Product Feed ist. Das ist praktisch der Feed, um in Google Shopping mit den Produkten aufzutauchen. Das hast du meistens, wenn du sowieso Google Ads schaltest als Online-Shop, da hast du dann dein Merchant Center und kannst dann eben über deine Webseite, hast du entweder ein Plugin oder du machst es direkt vom CMS aus. Zum Beispiel Shopify hat direkt eine Fertiglösung parat, die jetzt nicht ideal ist, aber die ganz gut ist. Dann kannst du da praktisch dein Produktfeed, dein Produktdatenfeed aufsetzen mit dem Merchant Center und kannst dann dafür sorgen, dass du praktisch bei Google Shopping auftauchst. Und da ist es so, ist ja ganz gut, aber ist jetzt auch nicht wirklich bahnbrechend Neues gewesen, dass man den halt optimieren muss und dass man da gucken muss, dass die Produktdaten da gepflegt sind, Bewertungen gepflegt sind. Und da fand ich halt, der Titel hat jetzt nicht so ganz so das wiedergegeben, was der Titel versprochen hat.
So, an alle lieben Zuhörer, die gerade noch mein F-Wort gehört haben, das ich leise geflüstert habe.
Falls man es gehört hat, ja.
Das war keine Absicht, aber hier kam gerade die Spedition, während die Handwerker hier sind und die wollten alle in meine Einfahrt, also Party-Time.
Ja, wir haben jetzt einen kurzen Cut reingehauen.
Wir mussten genau, machen aber jetzt Pause machen. Weiter. Genau, jetzt geht's weiter. Und zwar, damit es jetzt auch Mehrwert hat, wir wollen ja nicht nur irgendwie über die Brighton-SEO an sich reden, sondern mich auch interessiert, was hast du daraus mitgenommen? Also gab es irgendwelche Erkenntnisse, irgendwelche Sachen, die du jetzt ausprobieren möchtest oder irgendwas, wo du gemerkt hast, oh krass, das mache ich die ganze Zeit falsch. Gibt's ja auch mal. Was sind so deine Top-Learnings?
Das, genau, also was ich richtig super interessant fand, das war einer der ersten Vorträge, in der ich drin war und der war so etwas technischer angehaut, da ging es darum, wie man die LLM-Visibility oder die Sichtbarkeit, wie man es eigentlich auch sagen kann, jeder sagt immer Visibility, wie man die Sichtbarkeit noch besser tracken kann rund um KI und zwar mit den Logfiles und das fand ich ganz interessant, das war, mir ist der Name nicht aufgeschrieben, jemand auch von so einem Tool-Anbieter. Der hat aber richtig cool und neutral aufgezeigt, wie man die Logfiles analysieren kann, um herauszufinden, welche Crawler, also welche Bot-Crawler von den ganzen Tools und mit welchen Crawlern. Also ich meine, auch ChatGPT hat ja, ich glaube, drei verschiedene Crawler. Es gibt den OpenAI-Bot, es gibt den ChatGPT-User-Bot. Das ist dann praktisch der von den Gesprächen auf die Webseite geht und diese dann zitiert in den Antworten. Wenn mich nicht alles täuscht, also es gibt tatsächlich auch mehrere Bots von den verschiedenen Tools und wie man praktisch diese messen kann und dass man die messen sollte, um eben die Visibility zu tracken. Und da fand ich es ganz interessant, dass man halt auch sehen kann in den Logfiles, also da sieht man dann, welche Crawler und welche Bots wie zugreifen oder auch welche Leute natürlich wie zugreifen, alles natürlich anonymisiert. Das darf man sehr, sehr gut auswerten und sehr, sehr gerne auswerten, auch mit der DSGVO, das ist gar kein Problem. Und da kann man nämlich schön auswerten, wie oft am Tag beispielsweise oder auch natürlich wie oft in der Woche die ganzen Crawls auf die Webseite zugreifen, wann sie zugreifen, mit welchen Crawlern sie da zugreifen, in welche Häufigkeiten. Das fand ich sehr interessant, weil da kann man sich dann auch ein Tracking aufbauen, um eben zu schauen, okay, wie greift denn ChatGPT beispielsweise auf meine Webseite zu, was mir dann wiederum einen guten Anhaltspunkt geben kann, wie oft ich denn eigentlich auch in den Antworten auftauche, ohne dass ich das näherungsweise mit solchen Tools wie Peak AI, RankScale und Co. Bestimmen oder tracken kann, kann ich das auch mit den Daten, die ich sowieso schon parat habe, in den Logfiles, auf die ich sowieso schon Zugriff habe, kann ich das Ganze sehr, sehr granular auch tracken. Das fand ich ganz interessant.
Ja, ist ja sehr viel spezifischer, ne? Ich meine, bei den ganzen Tools musst du immer die Prompts eingeben und wie gesagt, haben wir schon drüber geredet in der letzten Folge, man weiß nie genau, welcher Prompt wird wirklich genutzt, in welcher Variante, in welcher grammatikalischen Form und so weiter.
Und das dann über die Log- auch wie oft, ne? Und weil auch wie oft? Peak AI und RankScale, die zeigen dir ja nicht an, du wurdest diese Woche 35.000 Mal in den Mentions genannt, sondern da steht nur so eine Näherungsweise.
Das heißt, man kann sich aus den Logfiles im Prinzip rausziehen, blöd gesagt, der Userbot von ChatGPT oder von OpenAI war im letzten Monat 57 Mal auf meiner Seite. Das heißt, 57 Mal wurden Prompts genutzt, bei denen die Seite gecrawlt wurde, um eine Antwort zu geben.
Genau, du kannst
das ist natürlich sehr praktisch und das führt auch direkt, also ich habe direkt den Gedanken, ja klasse, direkt mit ChatGPT oder Claude ein kleines Programm schreiben lassen, wo du das Logfile reinlädst jeden Monat, der macht dir eine Auswertung drauf, speichert dir das als in Google Sheet oder sowas und fertig. Ist genau. Natürlich eine geile Möglichkeit zu tracken, falls das wirklich auch das bedeutet, also falls dieser Userbot nicht auch aus anderen Gründen mal vorbeikommt, ne? Das weiß man ja auch nicht genau.
Ja, und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, das müsste ich mir auch nochmal die Präsentation, ich habe mir nicht alles granular mitgeschrieben, man will ja auch zuhören, aber das Ding ist halt, das Gute ist, du kannst ja auch sehen, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Crawler zugegriffen haben auf deine Webseite. Und dadurch, dass ChatGPT, also die anderen natürlich auch, aber wir nehmen jetzt mal ein exemplarisch ChatGPT, einen bestimmten Bot hat, der dafür zuständig ist, auf die Websites zu gehen im Grounding-Prozess, um dann nochmal zu überprüfen, was auf der Website für Content ist, ne, um die Relevanz zu prüfen, die Semantik dahinter und so weiter, dann kannst du dir sehr, sehr gut reinziehen, wie oft der Crawler, der Bot, der für die Antworten zuständig ist sozusagen, wie oft auf deine Webseite zugegriffen hat und vor allem auch zu welcher Uhrzeit und zu welchem Tag. Und dann gab es da so einen schönen Graph in der Session, wo der wirklich gezeigt hat, dass das relativ gut übereinstimmt, auch zum Beispiel mit den Daten aus der GA4 und so weiter, dass zum Beispiel tendenziell am Wochenende etwas mehr zugegriffen wird, zum Beispiel samstags, ne, bei bestimmten Brands, bei bestimmten Marken, in bestimmten Nischen. Andererseits war zum Beispiel, der hat einen B2B-Kunde anonymisiert präsentiert und da war es so, dass samstags, sonntags fast gar nichts los war und eben dementsprechend auch der Crawler, der Bot, eben kaum auf die Webseite zugegriffen hat und dementsprechend am Montag und Dienstag viel mehr los war, ne? Und dann kannst du das wieder mit den GA4-Daten validieren. Und der große Vorteil bei den Logfiles ist, du hast mehr oder weniger fast keine oder so gut wie keine Tracking-Verluste, weil ja die Logfiles anonymisiert erhoben werden und eben nicht basierend auf den Cookies gesetzt werden oder aufgesetzt werden. Und das heißt, du hast eigentlich so gut wie keine Tracking-Verluste. Anders wie jetzt bei GA4, ne? Da musst du ja immer gucken, okay, wie viele machen den Cookie-Consent, ne? Wie viele klicken auf alle abwählen oder alle ablehnen, wie viele klicken auf alle akzeptieren und so weiter und so fort. Das heißt also, bei den Logfiles hast du halt möglichst valide oder so gut wie fast 100% valide Daten.
Es sind die wahrscheinlich direktesten, besten Daten, die wir kriegen können, ne? Weil selbst wenn wir ohne Cookies tracken, also zum Beispiel über Fathom oder wie du es ja auch über Plausible machst, selbst da haben wir ja super viele Verluste, weil der Referrer nicht immer mitgeschickt wird. Also genau. Bei mir wird angezeigt, angeblich waren in den letzten 365 Tagen waren 16 Aufrufe über ChatGPT, was fast nicht sein kann nach dem Tracking nach, das ich über RankScale und Peak und sowas auch habe. Da müsste nicht unbedingt viel, aber mehr als 16 Mal jemand gekommen sein.
Ja, und es ist halt schon krass, weil in den Logfiles siehst du halt alles. Du siehst, mit welchem Gerät, über welchen Crawler das kam, der Zugriff, über welchen Client und welchen User-Agent, ne, zu welcher Uhrzeit und so weiter und so fort. Du siehst ja alles. Du siehst den kompletten Zugriff des Geräts und so weiter und so fort. Kannst es natürlich nicht nachvollziehen, wer das ist, ne? Sonst wär's datenschutzrechtlich bedenklich. Aber du kannst alles das, was datenschutzmäßig unbedenklich ist, kannst du da auswerten. Das ist halt super, super viel. Die Infos kriegst du halt jetzt über ein GA4 oder über Plausible oder Fathom, kriegst du es halt nicht. Ne? Und deswegen, das fand ich sehr interessant, weil da wirklich richtig cool aufgezeigt wurde, wie man die Logfiles tatsächlich fürs Tracking nutzen kann oder dass man sie auch fürs Tracking nutzen sollte. Und das fand ich super, super interessant. Und das werde ich vermutlich in den nächsten Wochen, Monaten mal angehen. Um das auch ins Tracking und Monitoring und auch dann ins Reporting langfristig mit aufzunehmen, weil man da halt super viel Informationen rausziehen kann.
Das ist auf jeden Fall mega. Also ich habe mir schon in die To-Do-Liste gesetzt, gleich mal so ein kleines Programm mir schreiben zu lassen, das mir die Analyse macht.
Sehr geil. Eine weitere Erkenntnis, die so ein bisschen damit zusammenhängt, ist auch etwas technischer, ist, dass natürlich nach wie vor, ist jetzt keine mega brutal neue Erkenntnis, aber das war einfach ein guter Reminder, dass man darauf schauen sollte, dass Schema für die LLMs durchaus wichtig sind und dass die auch zur Visibility dazugehören. Was ich gut fand, ist, dass derjenige auch gesagt hat, es ist jetzt nicht da so, dass du jetzt Schemas hinzufügst, also Schema-Markup, strukturierte Daten, dass du die hinzufügst und dann auf jeden Fall einen Push in der Sichtbarkeit wahrnimmst. Das ist natürlich nicht so. Nur weil jetzt wir ein paar Schema-Daten mit reingenommen haben oder die ein paar hinzugefügt haben, die wir davor noch nicht hatten, da wird sich jetzt nicht großartig viel ändern. Aber es ist wichtig, weil eben auch LLMs beziehungsweise auch die im REC-Prozess, die Contractor, also die Tools, die praktisch dahinter stehen, wie zum Beispiel ne, Bing, der Bing-Bot und Bing-Index, Google-Index und so weiter und so fort, die praktisch für die Daten im REC-Prozess sorgen, damit eben das LLM nochmal überprüft, ob die Quellen auch valide sind, die arbeiten nach wie vor mit Schema und viele Websites haben eben noch keine guten Schema-Daten.
Da würde ich mal Folgendes mit reinwerfen. Ich weiß nicht, was richtig ist, das will ich vorab sagen. Ich möchte nur reinwerfen, der Fabian Jeckert, unser Podcast-Kollege nenne ich ihn mal, hat heute auf LinkedIn gepostet, dass ChatGPT strukturierte Daten nicht nutzen kann und nicht versteht und nicht nutzen will. Und dann gab es da drunter eine Diskussion, ob es da irgendwo für einen Beweis gibt. Und er hat gesagt, hat er nicht. Jetzt hat er ein Video gepostet vor 2 Stunden, bei dem er Seiten mit dem ChatGPT-Crawler aufruft und guckt, ob im Grounding eben Schemadaten verstanden werden können oder nicht. Und ich habe das Video jetzt noch nicht geguckt. Ich habe nur seinen Text gelesen und das ist das, was sein Video dann zeigt. Ja. Und beim Grounding ruft die KI im ersten Schritt den Inhalt mit dem Crawler ab. Dieser Crawler, ChatGPT-User, wurde extra dafür entwickelt. In diesem Test zeige ich, dass er nicht willens oder in der Lage ist, strukturierte Daten von Webseiten abzurufen. Somit können JSON und Co. rein technisch nicht ins Grounding der KI-Antwort einbezogen werden. Völlig egal, was jetzt stimmt. Wir sind ja nach wie vor in einer Welt, wo es auch noch Google und Bing gibt. Im normalen Modus. Also es heißt jetzt nicht, dass strukturierte Daten jetzt plötzlich out sind und nicht mehr genutzt werden sollten. Und es heißt auch nicht, dass es jetzt eine neue Erkenntnis ist, dass die interessant und wichtig sind. Also eigentlich ist ja dann die Erkenntnis, wir wissen gerade irgendwie nicht, was bei den KIs los ist. Vielleicht nutzt die eine das, der andere nicht. Aber ich habe tatsächlich auch letztens angefangen, weil ich gemerkt habe, ich habe für meine Landingpages, meine Dienstleistungs-Landingpages, kein Schema-Markup für Dienstleistungen drin. Habe ich auch noch mit eingefügt, weil es schadet ja eigentlich. Also ich kenne keinen Grund, warum das schaden sollte. Schon allein, um bei Google vielleicht ein schöneres Snippet zu bekommen in den klassischen Google-Snippets mit noch einem Price-Tag drin und der Währung und sowas. Aber jetzt speziell, das fand ich eben spannend. Und wir wissen offensichtlich nicht, was genau los ist. Aber das fand ich eben spannend. Muss man auch mal gucken und validieren, was da jetzt vom Fabian gepostet wurde. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant und passt jetzt gut zu dem Thema.
Das finde ich auch spannend, weil wir wissen, was wir wissen ist, dass LLMs beziehungsweise auch die anderen Tools, die dann über das Grounding mit dem LLM, also mit zum Beispiel ChatGPT, interagieren und da auch in Kombination arbeiten, die einfach das reine HTML auslesen. Also es gibt LLMs, wenn man das jetzt so sagen will, beachten in Anführungsstrichen weder JavaScript noch das Design, sondern LLMs parsen und verarbeiten das reine HTML. Also den reinen HTML, den nackten HTML-Code, beispielsweise mit den Texten, Überschriften, die du auf der Seite hast, eben aber nicht im Design und kein JavaScript-Content oder keine JavaScript-Inhalte. Das heißt also, um dem LLM noch klarere Hinweise zu geben, über welche Themen wir auf der Webseite oder auf dieser Landingpage schreiben, was genau in den Texten vorhanden ist und wie der Kontext genau aussieht und so weiter und so fort, war dann halt hier die These in dem Vortrag, sollten wir Schema nutzen oder strukturierte Daten nutzen, weil es einfach für clearer Notes sorgt, also für eine klarere Sprache, weil LLMs beziehungsweise auch die Tools, auch die Crawler und die Bots, die parsen im ersten Moment oder verarbeiten im ersten Moment nur das reine HTML. Google kann zum Beispiel mittlerweile auch laut eigenen Aussagen sehr gut mit JavaScript arbeiten und umgehen und auch rendern, aber im ersten Schritt wird trotzdem immer nur das reine HTML verarbeitet. Und da war die These halt, Schemas helfen, dass der Content und die ganzen Inhalte noch besser maschinenlesbar werden. Und die Tools wie ChatGPT, Perplexity und Co. dabei helfen halt zu verstehen, in Anführungsstrichen, sie verstehen es nicht wirklich, aber auszulesen, um was es auf der Webseite geht und was der genaue Kontext ist. Und da finde ich, macht es für mich schon Sinn, ne, man müsste jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Recherche reingehen, das können wir auch gerne mal dann machen in der Vorbereitung für eine andere Folge, dass wir da vielleicht mal eigens mal ein bisschen mehr recherchieren und vielleicht mal validieren, wie das Ganze ist. Sorgen aber Schemas dafür, dass man eben den Kontext schafft und eben das ganz klar im Quellcode auszeichnet, was der Kontext ist, ne, was das Produkt ist, wie der Preis ist und so weiter und so fort. Weil LLMs können das nicht so anhand des Designs erkennen. Die gucken ja nicht das Design der Webseite an.
Ja, und wir dürfen es jetzt auch nicht überbewerten, dass hier dieses Video jetzt aufgetaucht ist. In den Kommentaren ist dann auch zu sehen, es gibt natürlich auch Gegenthesen, dass strukturierte Daten sich ja auf, sag ich mal, das normale Google und normale Bing auswerten und der Index dessen ja auch genutzt wird für das Grounding. Das heißt, somit hätte es dann ja indirekt eine Auswirkung, auch wenn es nicht direkt eine Auswirkung hat. Von daher ist es auf jeden Fall ein wertvoller Weg oder ein wertvoller Tipp und einfacher Weg, nochmal was zu machen. Einfach die strukturierten Daten einzufügen, weil das wenigstens eine sehr leicht umzusetzende Maßnahme ist. Also ob wir jetzt mit WordPress arbeiten und deinen RankMath kurz einen Haken setzen oder so oder auch anders, ist ja jetzt keine Kunst, sagen wir mal, strukturierte Daten einzufügen. Hast du noch mehr Erkenntnisse außer den beiden?
Ich gehe mal kurz durch. Also was ich so ein bisschen durchgezogen hat durch die komplette Veranstaltung, auch wenn jeder viel über Geo gesprochen hat und AI, auch in jedem zweiten Session-Titel oder Vortragstitel war auch AI drin, beziehungsweise KI, war trotzdem fast eine eindeutige Erkenntnis, dass Geo eigentlich gutes, modernes SEO ist. Was ich interessant fand, ist, und das war die Keynote von Michael King, und den schätze ich wirklich sehr, weil der so den guten Mix aus so eine moderne Richtung und dem klassischen, guten, fundierten SEO macht. Er hat gesagt, es ist zu kurz, wenn man sagt, Geo ist einfach nur SEO. Er sagt, Geo ist nicht einfach nur SEO, weil wir an viele Dinge anders herangehen müssen. LLMs arbeiten nicht wie Suchmaschinen. ChatGPT und Co. indexieren nicht so wie Suchmaschinen. Auch Leute interagieren mit ChatGPT und Co. nicht so, wie sie mit Suchmaschinen arbeiten. Natürlich ist ein großer Teil einfach klassische SEO-Arbeit, gute SEO-Arbeit. SEO-Basics müssen gemacht werden, nach wie vor und auch in den nächsten Jahren, ist er fest davon überzeugt. Aber wir müssen weg von diesem reinen, okay, ich optimiere jetzt für Keyword XY, ich optimiere jetzt für Thema XY, sondern wir müssen gucken, wie werden wir relevanter in den Köpfen der Zielgruppe und wie optimieren wir für Relevanz. Er nennt es bei sich auch Relevance Engineering. Und das fand ich ganz cool, weil auch wenn es so ein bisschen so eine Art Bullshit-Bingo ist, Relevance Engineering ist so ein hochgestochener Begriff, einfach dafür, dass wir uns Gedanken machen, wie werden wir einfach wieder relevanter bei unserer Zielgruppe. Nicht nur mit dem Content auf der Webseite, sondern allgemein im Ökosystem, Internet, KI und Co. Und das fand ich ganz interessant. Und das ist so eine Kernerkenntnis von der ganzen Veranstaltung.
Ja, das ist cool. Das schlägt nämlich in die gleiche Kerbe, wie ich es heute vor unserer Aufzeichnung hatte. In der SEO-Sprechstunde von meinem Mitgliederbereich hatte ich zwei Kunden, die gefragt haben, wie können sie explizit jetzt hier ihre Landingpages optimieren, dass sie wieder bessere Rankings kriegen und dann auch mehr Klicks. Und tatsächlich war meine Empfehlung auch sehr wenig, optimiere hier diese Landingpages, um irgendwie Positionen zu gewinnen und Klicks zu gewinnen, weil, oder setzt den Fokus mehr auf eine generelle Sichtbarkeit im Internet genannt, weil das wirklich auch, das ist ein Riesenbegriff und ein Riesenfeld, aber das meine ich damit auch. Also ja, auch für meine eigenen Optimierungen gucke ich jetzt mehr auf wie kann ich insgesamt sichtbarer werden und nicht mehr, wie kann ich Rankings gewinnen. Und auch wenn es sehr ähnlich klingt, hat es unterschiedliche Auswirkungen in meinen Maßnahmen und auch in der Art, wie ich auf einer Seite schreibe. Also die Art, wie ich jetzt wieder schreibe, hat sich tatsächlich ein wenig verändert. Und auch wenn wir natürlich nie SEO-Texte geschrieben haben, ich hasse das Wort und deshalb nenne ich es jetzt auch, damit jeder wirklich weiß, was man jetzt meint, übertrieben gesagt, hat sich der Sprachstil schon immer so natürlich ein bisschen manchmal angepasst, dass man gewisse Themen noch unterbringt, gewisse Varianten, Longtails noch unterbringt. Und jetzt gehe ich mehr hin zu diesem, im Englischen conversational tone, also mehr dieser Gesprächstonalität. Und das freut mich auch, weil ich dann mehr echt schreiben kann, wie ich gerne schreiben möchte und wie ich jetzt auch hier im Podcast einfach, Entschuldigung, mit Yannick, mit dir Quatsch, so schreibe ich auch gerne. Also ein paar mehr Punkte und ein bisschen weniger M's vielleicht, aber das ist schon etwas, wo ich mich auch voll anschließen kann, dass ich eben auch heute die Tipps gegeben habe, mehr drauf zu gucken, den Nutzer richtig schön abzuholen, mit dem Nutzer zu sprechen auf der Seite und dann einen Fokus drauf zu legen, Sichtbarkeit im Internet zu gewinnen. Das kann dann wirklich sein, Social Media Aktivität, das kann sein, bei anderen Leuten unterwegs sein, auf dem Blog, auf einem YouTube-Channel, in einem Podcast. Ja, ja. Also so dieses ganze Brand-Building sozusagen und das dann auch spezifisch auf Produkte zu machen. Und das schlägt ja, glaube ich, so ziemlich in die gleiche Kerbe wie das, was da bei dem Vortrag für dich dann als Erkenntnis rauskam, ne?
Definitiv. Also das war auch so ein bisschen auch der Ton von Michael King, der auch gesagt hat, wir müssen berücksichtigen, dass Leute eine andere User-Journey haben, wenn sie mit KI interagieren. Sie finden zu Produkten im Rahmen einer Conversation, ne? Sie stellen einen initialen Prompt, dann gibt das LLM was aus, dann sagen die, zeig mir bitte passende Produkte zu deinem Vorschlag. Dann liefert das LLM passende Produkte. Vielleicht fragt das LLM, also zum Beispiel ChatGPT, fragt dann, brauchst du nochmal andere Produkte für XY oder ne, für diese und jene Anforderungen? Und dann sagst du, zeig mir dann nochmal da Produkte für das und das. Und so kommst du dann in so einem conversational Ton zu deinen Produkten, beziehungsweise zu Brands, zu Websites und kaufst dann eventuell direkt im LLM, wobei ich da schon einige Sachen sehe, die so Hindernis oder hinderlich sind, wenn man dann direkt, bis man dann direkt in so einem LLM kauft. Ich sehe da schon noch in der nahen Zukunft, dass man das noch in den jeweiligen Shops kauft. Aber die User Journey ist ganz anders. Wir müssen die User-Journey neu denken. Wir müssen uns darauf vorbereiten, wie es ist, wenn wir nicht einfach nur schnell gegoogelt und geklickt werden, sondern wenn wir konkurrieren in einem Gespräch mit der KI von unseren Kunden, die halt mehrere Sachen wollen, die spezifische Anforderungen eingeben und dementsprechend auch relevanten Content und relevante Produkte finden wollen in einem anderen Zusammenhang und in einer anderen User-Journey. Und das fand ich ganz interessant. Und er hat dann auch davon gesprochen, wie das Query Fanout da eine Rolle spielt. Also praktisch, du stellst einen Prompt, eine Anfrage und der ChatGPT verwandelt diesen Prompt in, keine Ahnung, 50 oder 25 verschiedene Keyword-Anfragen, die das LLM praktisch an den Google-Index oder an den Bing oder was auch immer stellt, also an das Grounding oder an das Rack. Und dementsprechend gibt es so einen Fanout, dass praktisch aus diesem einen initialen Prompt viele, viele verschiedene Keyword-Anfragen gestellt werden, um eben die passenden oder relevante Ergebnisse zu liefern. Und das sind zum Beispiel auch implizite Anfragen, hat er das genannt. ich weiß jetzt gar nicht, wie er es auf Englisch ausgedrückt hat, aber es waren so, es waren die impliziten Suchen oder impliziten Anfragen, dass wenn du zum Beispiel einen sagst, ich brauche einen Schuh für einen Marathon, ne, dann kommen auch so implizite Keywords oder ein Query-Fanout wie kann ich mich auf einen Marathon gut vorbereiten? Was muss ich beachten, wenn ich einen Marathon laufe? Was sind gute Schuhe für einen Marathon? Was sind Schuhe mit einer bequemen Sohle? Und so weiter und so fort. Welche Schuhe sind wasserfest, ne? In einem Marathon, wenn du länger läufst, auch über viele Kilometer, nicht nur 5 Kilometer, sondern dann wirklich deine 40 oder so oder einen Ultramarathon dann bis zu 60, glaube ich, sind das. Da kann es halt schon sein, dass du auf unterschiedliche Wetterbedingungen triffst während deinem Marathonlauf und dass es da auch vielleicht mal regnen kann oder ein bisschen rauer wird. Und dann sind auch zum Beispiel solche Anfragen oder Keywords wie wasserfeste Running Shoes oder also Waterproof Running Shoes war, glaube ich, das Beispiel. Und das ist halt super interessant. Und damit hätte man sich vielleicht in dieser Form bisher im SEO gar nicht so beschäftigt. Aber durch dieses Umdenken jetzt im SEO mit der KI macht man sich dann vielleicht über so implizite Anfragen doch mehr Gedanken, ne?
Was wäre jetzt daraus aus der Erkenntnis für dich abgeleitet eine Maßnahme, die du umsetzen würdest?
Versuchen, Content noch etwas ganzheitlicher zu denken.
Also Content mit Kontext.
Ja, wirklich mit Kontext. Auch eben das Beispiel hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, wo ich auch erzählt habe, ne, dass wir da auf den Kategorietexten vielleicht auch verschiedene andere Subkategorien nennen können. Wir hatten, glaube ich, das Beispiel mit den Fußballschuhen, ne, für verschiedene Untergründe, ja. Kunstrasen und so weiter. Und eben das auch noch expliziter einzubinden im Kategorie-Content, im Produkt-Content, also in den Produkttexten mit aufgreifen, vielleicht auch nochmal sagen, hey, dieses Produkt eignet sich für diese und jene Eigenschaften. Wenn du das und das erreichen willst, dann ist das und das Produkt am besten. Und einfach das ganzheitliche angehen und dann vielleicht auch noch mit Ratgebern untermauern, ne, und zu sagen, hey, guck mal, so kannst du dich auf einen Marathon besser vorbereiten. Was ist, wenn ich in einem Marathon verschiedene Wetterbedingungen habe, ne? Und da eben den Content so weit aufbauen, dass man einen bestimmten Intent, also eine bestimmte Suchintention viel stärker erfüllt und eben nicht über das reine, okay, was ist die Search Intent, okay, das jeweilige Keyword, aha, okay, sondern wirklich, was könnte derjenige, diejenige wirklich suchen und wie kann das mit meinen Produkten, mit einem übergeordneten Prompt, mit einer übergeordneten Thema weiter im größeren Kontext zusammenhängen. Und das ist eben das, was Mike King als Relevance Engineering beschreibt. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also wir können mal auch in einer Folge mal noch, oder ich poste mal was auf LinkedIn und verlinke mal die Präsentation von der Brighton SEO, die wird wahrscheinlich auch mal zur Verfügung gestellt. Die fand ich nämlich super, super interessant. Und das war wirklich eine richtig, richtig gute Präsentation, ein richtig guter Vortrag von Mike King. Eine weitere Erkenntnis, und der Vortrag war sehr, sehr gut, der war fast schon genial, würde ich sagen, von, jetzt muss ich nochmal gucken, wie derjenige hieß, Ashley Liddell, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, Liddell, ist ein Co-Founder von Deviation, heißt, glaube ich, die SEO-Agentur. Die machen aber nicht nur SEO, die machen alles, was so rund ums Branding geht, also die sind ein bisschen mehr unterwegs, so Richtung Brand und Brand Awareness schaffen und Branding betreiben. Eine sehr, sehr coole Agentur, ich glaube aus Birmingham, wenn mich nicht alles täuscht, also ein bisschen weiter nördlich in England. Und er hat einen Vortrag gehalten, wie praktisch Branding, SEO und alles so rund um Social Media miteinander verschmelzen muss, um eben maximale Ergebnisse zu erreichen in Zeiten von KI. Und der Vortrag war richtig cool. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Vortrag wortwörtlich hieß, aber das war ein richtig, richtig cooler Vortrag. Da ging es darum, wie man praktisch die verschiedenen Abteilungen im Unternehmen, zum Beispiel Social Media, die Brand-Abteilung, PR-Abteilung und das SEO, mehr miteinander verschmelzen kann, um da eben die Synergieeffekte rauszuschaffen. Mhm. Das klingt so ein bisschen abgedroschen, aber ich fand, es war sehr, sehr cool und er hat es auch sehr, sehr cool aufgezeigt mit ein paar Use Cases aus der Praxis. Und da ging es zum Beispiel darum, dass, ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben oder ob das einfach nur ein guter allgemeiner Use Case war, Adidas es war, glaube ich, Adidas hatte mal eine richtig coole Brandkampagne rund um das Thema auch Running. Und die haben dann die Produktseiten dementsprechend optimiert, die Kategorieseite optimiert und aber auch richtig gute Blogbeiträge rund um das Thema Running geschaffen. Da war so eine PR-Kampagne um so einen neuen Running-Schuh. Und die haben da richtig, richtig coole Content-Pieces rund um das Thema Running geschaffen. Eben, wie bereite ich mich zu einem Marathon vor? Wie sieht das Training aus? Welche 10 Tipps sind relevant, wenn man sich vorbereitet auf einen Marathon? Und so richtig coole Blogbeiträge darum geschaffen, Produktseiten optimiert und die Kategorieseite SEO-mäßig optimiert und auf Vordermann gebracht. Und das Ganze aber tatsächlich auch verpackt mit Social-Media-Kampagnen, wo man dann Reels gemacht hat, Posts auf Instagram, TikTok und Co. gemacht hat, das Ganze auch ein bisschen mehr mit, ich glaube, Pinterest verknüpft hat, wenn mich nicht alles täuscht, Newsletter mit reingenommen hat und dann Newsletter-Kampagnen rund um diese Themen gespannt hat und dann im Newsletter auch wiederum auf die Blogbeiträge verwiesen hat und da, hey, guck mal, wir haben da und da Thema XY in einem coolen Beitrag aufgearbeitet, die haben dann auch ein YouTube-Video daraus gemacht und dann auch tatsächlich 2 oder 3 größere PR-Kampagnen darunter damit gesponnen. Natürlich Adidas, da kriegst du ein bisschen leichter vielleicht PR wie so eine kleine Marke. Aber er hat dann auch ein Use Case gebracht mit der Marke, wie hießen die, ich glaube, Through Dark. Das ist so eine Outdoor-Marke, die machen Hosen, Jacken, so ein bisschen den North Face-Style. Also, aber sah richtig cool aus. Auch die Website ist richtig cool von denen. Und da haben sie auch gesagt, die haben versucht, das Thema Content, Search Engines, AI Visibility über die verschiedenen Unternehmensabteilungen zu spannen, zum Beispiel Social Media Plattforms, die Online Communities, PR-Kampagnen, kleinere PR-Kampagnen gespannen und dementsprechend auch mit dem SEO stärker verheiratet, um eben nicht nur zu sagen, okay, wir haben halt eine Collection Page, also eine Kategorieseite, wir haben halt die Produktseiten, okay, wir haben halt noch 2, 3 Blogbeiträge, wie man outdoor-mäßig besser unterwegs ist und so weiter und so fort, sondern die haben versucht, das Ganze stärker auch in die Abteilungen Social Media und PR reinzubringen und mit denen zusammenzuarbeiten, um eben nicht nur, wie hat er das genannt, nicht nur gefunden zu werden, sondern präferiert zu werden. So, es geht nicht nur darum, dass du gefunden wirst, sondern es geht darum, dass du die Preferred Option bei der Zielgruppe bist. Also du wirst jetzt nicht nur gefunden über Google oder über ChatGPT und Co., sondern du wirst zu der Alternative, für die sich die Kunden entscheiden wollen. Und dafür brauchst du halt mehr als nur SEO, mehr als nur Kategorie-Content, sondern das Ganze muss halt in Zeiten von KI deutlich, deutlich weitergesponnen werden, was halt ich auch sehr interessant finde und auch sehr dahinter bin, eben auch meinen Kunden zu sagen, hey, guck mal, wir brauchen jetzt nicht nur SEO, nicht nur die Kategorie-Content und den Produkt-Content, sondern ihr solltet euch mal überlegen, wie könnten wir das vielleicht auf Social Media bringen? Was habt ihr Newsletter-mäßig, wo wir das Ganze aufgreifen können? Habt ihr vielleicht schon einen YouTube-Kanal? Wenn ihr nicht die Ressourcen habt, dann okay, dann müssen wir das mal gucken, wie wir das machen. Aber die meisten Online-Shops, die meisten sogar B2B-Dienstleister oder Softwareanbieter, die haben irgendwie schon einen Newsletter. Die haben irgendwie schon eine Social-Media-Präsenz. Aber diese ein bisschen mehr zu nutzen und ein bisschen mehr und stärker und sinnvoller mit SEO und mit den ganzen anderen Abteilungen zu verheiraten, sorgt einfach dafür, dass du einfach ein bisschen besser performst in Zeiten von KI.
Bläst auch wieder ins gleiche Horn, ne? Da Sichtbarkeit generell im Internet. Also das zieht sich dann ja durch deine Erkenntnisse und auch durch die Vorträge durch, dass ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass sich das großartig geändert hat, weil solche PR-Kampagnen, wenn man die ordentlich gemacht hat, hat man die auch vor KI-Zeiten schon über viele Kanäle gestreckt, ne? Aber dass da vielleicht, wie wir es oft sagen, nicht neue Maßnahmen entstehen, die wir jetzt machen müssen, sondern vielleicht der Fokus sich einfach manchmal verschiebt und hier dann möglicherweise der Fokus mal drauf liegen sollte, lieber eine Kampagne auf alles zu strecken, statt 5 Kampagnen, eine ist nur auf der Website, eine ist nur irgendwie auf Instagram oder so. Und ja, wie wir es so oft sagen, klingt für mich auch bei den Erkenntnissen danach, wir müssen einfach weitermachen, was wir bisher gemacht haben, aber ein wenig so die Prioritäten und den Fokus verschieben.
Ja, voll. Und das fand ich auch bei dem Vortrag voll cool, weil er wirklich klar auch mit Use Cases aufgezeigt hat, wie man halt das im Endeffekt das Marketing etwas besser ganzheitlich angehen soll, damit man eben auch besser gefunden wird. Also Es ist ja, ich lese jetzt gleich noch ein Zitat davor, aber es geht ja nicht nur darum, dass wir sagen, okay, mit besserem SEO wirst du besser in Google und in KI-Tools gefunden, sondern es geht darum, mit besserem Marketing wirst du da besser gefunden. Also die reine Sichtbarkeit ergibt sich nicht einfach nur aus besserem SEO oder wie jetzt alle sagen würden, besseres Geo, sondern die Sichtbarkeit ergibt sich daran anhand des Marketings, was du machst. Und je besser dein Marketing ist, desto besser wirst du in Zukunft gefunden. Davon bin ich fest überzeugt, dass je besser man allgemein das Marketing macht, desto besser wirst du auch in Zukunft gefunden und auch zitiert und wie auch immer genannt, gementioned, wie man es mittlerweile sagen würde. Und deswegen habe ich da noch ein Zitat, das ich sehr, sehr gut finde und das auch so ein bisschen beschreibt, warum wir das Ganze eigentlich machen sollten. Nämlich von Ashley Liddell hat gesagt, Search isn't just a platform, it's a behavior. Ne? Mhm. Menschen suchen etwas, egal ob in KI, ob in Google, ob in Bing, egal wo oder auf Social Media. Menschen suchen was. Sie suchen Produkte, die sie kaufen können. Sie suchen nach Lösungen für ihre Probleme. Und Suche ist ja keine Plattform. Es ist ja nicht, okay, die Leute suchen was, okay, es ist jetzt nur Google. Ne, die Suche passiert ja überall, auf verschiedenen Plattformen. Auf YouTube, in Social Media, in Pinterest. Amazon, ja. Es sind verschiedene Kanäle, verschiedene Plattformen, wo Leute was suchen. Und wir, auch als SEOs, aber jetzt vor allem auch die Shops, die Brands, sollten SEO nicht nur als einzelnen Kanal betrachten, sondern wir sollten SEO als Anlass nehmen, uns Gedanken zu machen, wo wir eigentlich gefunden werden wollen und wo Leute irgendwie was suchen, wo wir mit unseren Produkten oder Dienstleistungen helfen können oder zur Lösung beitragen können. Und dann ist noch ein weiteres Zitat, fand ich auch ziemlich gut. Search everywhere, hat er gesagt, das ist so der Begriff, den sie so bei sich verwenden. Search everywhere isn't just a slogan, it's a framework for making digital teams work as a discoverability engine. Also als Suchmaschine arbeiten wir mit unseren allen Abteilungen, die irgendwie im digitalen Space unterwegs sind. Und Consumers are discovering brands across TikTok, Reddit, YouTube, Discord, and of course Google. If your teams aren't connected, you'll miss where the demand is shifting. Und das ist halt ganz wichtig, ne, dass man begreift, okay, die Suche wird weiterhin existieren, aber vielleicht nicht oder nicht mehr auf Plattformen wie Google, sondern auch auf Plattformen wie ChatGPT, Perplexity und andere und was da vielleicht noch in Zukunft kommt. Und deswegen müssen wir im Mindset so sein, dass wir sagen, okay, wir optimieren jetzt nicht für Google, sondern wir optimieren dafür, dass wir von unseren Kunden gefunden werden, da wo sie sind. Und ich finde, das kann man jetzt finden, wie man will, aber ich finde, das sollte man als SEO auch schon mitnehmen und zum Anlass nehmen, so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen in Zukunft. Und das finde ich ganz wichtig. Und das ist für mich so eine wichtige Erkenntnis daraus eigentlich.
Ja, und es zeigt auch mal wieder, dass SEOs noch mehr können müssen. Also es war schon immer so, dass man nicht nur SEO können muss, sondern dann auch wieder ein Verständnis für Technik haben muss, ein Verständnis für Content haben muss, ein Verständnis für die interdisziplinäre Arbeit zwischen verschiedenen Teams. Und das zeigt sich jetzt noch mehr, wenn es nicht sogar erweitert wird, weil man noch mehr Verständnis haben muss. Du hast es ja auch gemerkt, du hast dich sehr tief eingearbeitet, wie jetzt LLMs funktionieren, was diese ganzen Begriffe Grounding und Rags und was das alles ist und was das alles heißt. Ich merke es auch jetzt, wo ich mehr und mehr KI-Tracking-Tools nutze, um Prompts und Visibility zu tracken. Schon allein dafür muss man schon wieder sehr viel lernen, um zu verstehen, was diese neuen, nicht unbedingt neuen Metriken, aber teilweise Metriken, die wir schon kennen, in diesem neuen Ökosystem bedeuten und auch, was neue Metriken bedeuten. Was bedeutet jetzt hier eine Menschen? Was ist eine Citation genau? Wo ist unser Ziel? Was wollen wir damit? Also wir haben echt viel, was wir SEOs jetzt lernen müssen und so gut verstehen müssen, dass wir das auch in wieder Maßnahmen umwandeln können, in Verständnis für Ergebnisse. Wir haben nicht mehr wie vorher, okay, wir haben was optimiert, wir sind jetzt von 10 auf Position 1, das hat uns 47% mehr Klicks gebracht und 13% mehr Umsatz. Das war sehr streamlined und sehr klar und auch noch sehr gut trackbar. Und jetzt haben wir Sachen wie Share of Voice, Mentions, Citations, Brand Coverage, Visibility und müssen da auch, und ich glaube, da stehen wir alle noch sehr am Anfang, bis auf ganz krasse Spezies, die ganz tief drin sind, erstmal noch ein Verständnis für entwickeln, was tracken wir es, wie gucken wir, ob Maßnahmen was wirklich helfen, gehen wir auf Citations, auf Mentions, was bringt uns mehr, allein diese Dashboards zu verstehen. Und ich bin kein blöder Mensch, würde ich sagen, und ich arbeite seit Jahren mit vielen Daten und Metriken und Ahrefs und SEMrush und diesen ganzen Tools, aber jetzt in so ein Rank-Scale reinzugucken, in so ein Dashboard, da klatscht es dir erstmal vor das Gesicht so. Und du musst erstmal, was heißt es denn hier alles? Und deshalb glaube ich, da stehen wir auch noch sehr am Anfang und müssen das auch noch lernen. Das darf man nicht vergessen. Und um auf das zurückzukommen, womit das hier angefangen hat, was du jetzt gesagt hast, wir müssen einfach lernen. Also wir müssen lernen und wir sind mal wieder an dem Punkt, waren wir immer, aber jetzt noch mehr, wo man auch wieder ausprobieren muss, was funktioniert, was funktioniert nicht.
Was ich auch noch eine gute Erkenntnis fand zum Thema, was funktioniert und was funktioniert nicht, ist ein guter Punkt. Nämlich, da gab es noch einen Vortrag von einem, ich weiß nicht, ob das der Director of Search war oder aus der Geschäftsleitung, aber das war auf jeden Fall jemand von SimilarWeb, von sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist ein Tool, mit dem man sehr, sehr stark auch den Wettbewerb analysieren kann, was Traffic angeht und woher sie praktisch ihren Traffic bekommen und wie sichtbar sie allgemein im Internet sind, sozusagen. Und die haben das Ganze auch datengeschützt aufgebaut. Das haben natürlich dann im Vortrag auch entsprechend ihre Daten verwendet. Und da waren so Key Takeaways, die ich ganz interessant fand, ist, dass ChatGPT natürlich aufholt in der Nutzung, jeden Monat besser wird und jeden Monat mehr User hat, die das ganze Tool nutzen.
Meinst du aufholt?
Genau, immer weiter aufholt. Das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis. Aber dass trotzdem 97% laut den Daten von SimilarWeb, 97% der ChatGPT-User dennoch Google nutzen. Wenn sie noch irgendwas trotzdem nochmal googeln wollen, wenn sie irgendwie trotzdem nochmal was überprüfen wollen oder nochmal sich irgendwie nochmal rückversichern wollen oder sonst was, der Großteil der ChatGPT-User trotzdem noch Google nutzt.
Ist da dann noch mal eine Aufteilung zwischen klassischem Google und AI-Google?
Nein, war jetzt nicht dabei.
Okay. Nee, weil ich da auch schon wieder Zahlen gesehen habe, die krass war, wie viel. Mhm. Und ich dachte, es dauert viel länger, bis die Leute das adaptieren und übernehmen. Aber SEMrush war deine Studie gerade, glaube ich, ne?
SimilarWeb. Also die haben nochmal eine Zahl gehabt, die geht so vielleicht in die Richtung, was du sagen möchtest, ich weiß jetzt nicht genau, dass 25% der Google-Nutzer schon bereits den AI-Mode haben, weltweit. Also und vor allem
97, natürlich in den USA. Ich weiß nicht mehr, welche Studie es war, aber es war eine, die ich mir angeguckt habe, also scheint eine echte Zahl zu sein, dass 97% der Leute, die dann den AI-Mode nutzen, keine Klicks produzieren.
Ja. Also der vielleicht war es auch sogar von Kevin Indig, in der Usability-Studie.
Das kann gut sein, ja.
Genau, also der Großteil tatsächlich ja. Aber wenn sich ein Klick da verirrt, dann ist der sehr, sehr qualitativ hochwertig, weil der User schon, man nennt in dem Zusammenhang, einen sehr High-Intent hat. Also das sind High-Intent-User.
Der ist vorqualifiziert ohne Ende.
Die wirklich einen sehr, sehr starken Intent haben zu kaufen oder die Lösung dann zu nutzen. Und das ist dann unfassbar gut, wenn du solche Leute dann dazu bekommst, auf dein Ergebnis oder auf deine verlinkte Quelle zu klicken. Genau, was ich sehr, sehr spannend auch von SimilarWeb fand, die haben auch sich angeschaut, welche Art von Content beziehungsweise wie die Marken mit Content umgehen, die sehr, sehr stark verlinkt und oder eine sehr, sehr gute Sichtbarkeit haben in KI-Tools, auch im AI-Mode. Ich glaube, oder war das nur der AI-Mode, den die angeschaut haben? Ich glaube, es war nur der AI-Mode. Und sie haben gesagt, im AI-Mode wird Content präferiert oder bevorzugt, der für eine ganz klare Meinung steht und eine ganz klare Perspektive zu einem Thema einnimmt.
Und also da war dann auch, was wir schon seit Jahren sagen.
Tatsächlich, genau. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass auch ein Key Takeaway von der Präsentation war, dass man eine ganz klare Meinung haben sollte und eine ganz klare Perspektive zu einem Thema einnehmen soll und dafür auch wirklich stark stehen sollte. Dass man wirklich sagt, hey, zum Thema XY sind das meine Erfahrungen, das meine Insights, man sollte das und das machen, wenn es jetzt darum geht, keine Ahnung, irgendwas zu reduzieren oder irgendwas zu optimieren in der Branche. Dass man dann sagt, guck mal, allgemein kann man das und das und das machen. Unserer Erfahrung nach hat das und das funktioniert. Ich bin der Meinung, dass das und das gut ist. Und da eben eine ganz klare Meinung.
Ich würde das einfach mal auf so ein Praxisbeispiel übertragen, das mir sofort einfällt, nämlich die klassischen Affiliate-Seiten, wo jedes Produkt, das vorgestellt wird, so vorgestellt wird, dass es für den Nutzer interessant sein könnte, damit er kauft. Weil auf Affiliate-Seite in der Regel wird nicht ein Produkt vorgestellt, wo man am Ende sagt, okay, ich würde 10% Provision bei 600 Euro kriegen, aber ich sage jetzt am Ende, kauf's nicht, das ist Mist. Aber es ist jetzt wahrscheinlich deutlich sinnvoller, und ich fand es auch damals schon vorher sinnvoller, dass man sagt, nee, kann ich nicht empfehlen, hier ist eine Alternative. Und aus den Gründen kann ich das nicht empfehlen. Und da klar, wie du jetzt gesagt hast, ne, eine klare Stellung beziehen, weil das dann auch bevorzugt wird. Wenn wir jetzt auch ganz blöd einfach mal sagen, jemand sucht was und dann guckt so ein LLM, was antworte ich jetzt und was passt mathematisch und bla bla bla. Und alle schreiben so wischiwaschi, ja, ist alles eigentlich gut und ein bisschen ist doof. Und dann ist da mal einer, der sagt, ey, ist der größte Scheiß der Welt aus den und den Gründen. Und einer schreibt, ey, ist richtig krass. Dann werden die vermutlich eher genannt als alle, die nur wischiwaschi sind.
Ja.
Und deswegen klar Meinung beziehen. Und das heißt ja auch für alle, die, ich kriege ja auch Kohle über Affiliate-Provisionen. Aber ich habe auch Inhalte, wo ich dann schreibe, ey, hier, das ist die Vorstellung von diesem Plugin, ist echt okay, aber gibt bessere, zum Beispiel hier, und aus den und den Gründen ist das deshalb nicht so gut und ich würde empfehlen, nimm das nicht, nimm das andere.
Ja, oder ein weiteres Beispiel wäre jetzt zum Beispiel dein WordPress-Installationsratgeber oder so, ne? Ich weiß aus unseren Gesprächen in den letzten Jahren, dass du kein Fan von diesen Express-Ein-Klick-Installationen, diese Express-Installationen bist, auch von den
Vor allen Dingen nicht bei Lümmelhostern, ja.
Genau. Und das ist ja zum Beispiel auch dann was. Dann hast du einen Ratgeber, wo es darum geht, wie ich WordPress installieren kann und was ich dabei achten muss. Und eine ganz klare Meinung wäre zum Beispiel, wenn du sagst, ich weiß nicht, ob du es sagst, vielleicht sagst du es auch in deinem Ratgeber oder in deinen Ratgebern zu dem Thema, dass du sagst, ich bin absolut kein Freund von Express-Installation, mach das bitte nicht, nimm dir lieber Zeit und mach das manuell. Wenn das ein Hosting-Anbieter angeht, mach meistens, in den meisten Fällen einen großen Bogen darum, warum aus diesen und jenen Gründen, was kann dabei schiefgehen und so weiter und so fort. Dann hast du eine klare Meinung, du hast eine klare Perspektive zu diesem Thema WordPress installieren, zu diesem Thema oder zu diesem Subthema Express-Installation und zeigst das in deinem Content ganz klar auf und hast eben eine starke, klare Meinung zu diesem Thema und stehst auch in deinem Content stark dafür, was auch dafür sorgt, dass du dann eventuell auch mehr zitiert wirst oder auch klar zitiert und genannt wirst, weil, warum? Google hat mal in einer Veröffentlichung genannt, das hatten sie auch da in der Präsentation genannt, dass Google vielfältige SERPs will und jetzt mit dem AI-Mode oder mit den AI-Overviews vielfältige Perspektiven aufzeigen will, um eben das Ganze vielfältiger zu machen, nicht so eintönig, nicht einheitlich zu machen. Und eben da werden Quellen genannt, auch werden dann verschiedene Perspektiven genannt, aber es werden immer dann Quellen genannt für die verschiedenen Perspektiven, die eine klare Meinung haben. Eben kein Content, der irgendwie so alles ein bisschen wischiwaschi abdeckt.
Ja, mir fällt da direkt ein, ich habe in der letzten Zeit häufig auch Sachen gesucht und offene Prompts gestellt, also nicht versucht, mir meine Meinung bestätigen zu lassen, sondern wirklich eine neue Meinung zu kriegen. Und dann ist gerne bei ChatGPT, das habe ich genutzt, die Formulierung gewesen, viele Anbieter empfehlen XY. Und dann kamen aber Stichpunkte, dieser Anbieter, und der wurde genannt, empfiehlt explizit das und dieser Anbieter allerdings widerspricht dem und sagt das. Das heißt, man verschwindet sonst in der Masse unter diesem viele Anbieter. Das muss jetzt nicht immer so sein, aber das fällt mir jetzt einfach gerade ein, dass mir das sehr aufgefallen ist, dass ich bei vielen Anfragen, bei vielen Suchen so Arten von Formulierungen hatte, dass Marken genannt wurden, wenn die eine explizite Richtung hatten. Zum Beispiel habe ich das mit meiner WordPress-Wartung viel verfolgt und habe Sachen getestet wie, kannst du mir einen WordPress-Wartungsdienst empfehlen oder was sind die Kosten und so weiter. Und dann kam sehr oft so, ja, es gibt viele Anbieter, die das machen. Der ist sehr günstig, wurde explizit genannt. Ich wurde explizit genannt. Manche bieten auch Premium-Services an, da ist dann mehr drin, wie zum Beispiel WP Ninjas. Und das heißt auch bei Dienstleistungen, Landingpages, Produkten kannst du klar Stellung beziehen und das ist dann gar nicht so sehr ein SEO-Thema, sondern es ist ein schlicht und ergreifend ein Product Design, Product Management oder wie auch immer man das nennt, Thema, dass du nicht wieder die eierlegende Wollmilchsau sein willst. Meine WordPress-Wartung ist nicht so billig, du kriegst die für 10 Euro bei anderen. Aber dafür gucke ich halt selber noch drauf nach jedem Update. Ich kenne deine Seite, ich kann Sachen korrigieren. Ich habe automatische Systeme plus eine händische Prüfung. Ich bin dein Ansprechpartner, du hast nicht 17 verschiedene. Das sind alles so Sachen. Und klar habe ich dann manche Kunden, die sagen, will ich nicht, ist mir zu teuer für 40 Euro im Monat, ich gehe für die zu 10. Aber du wirst eben plötzlich in so LLMs dann genannt, weil du nicht wischiwaschi bist und in diesem ferner liefen oder viele Anbieter machen XY sind, sondern dann bist du halt der tolle Anbieter, der schnelle, der günstigste, der am frühesten am Markt gewesen, was auch immer. Mhm. Aber du bist halt, du bist wieder jemand, du bist nicht einer
von den vielen. Ja, du stehst halt für irgendwas, du stehst halt für was Bestimmtes. Und das fand ich halt sehr spannend.
Ja.
Und kleines oder sag
mal. Lass mich noch ganz kurz für alle WordPress-Hörer, weil du das vorhin so formuliert hast, nur zur Sicherheit. nicht, dass da irgendwie ich jetzt falsch zitiert werde oder sowas. Diese Ein-Klick-Installation finde ich immer kacke, wenn die bei Lümmelhostern sind. Also so ein Jonos, ein Domain Factory, ein Strato, die installieren immer Scheiße mit. Bitte?
Ja. Nicht hier, nicht, dass wir noch eine Abmahnung kriegen.
Nein, wir installieren einfach Mist mit. Und das ist der schlicht und ergreifend der Grund. Wenn du jetzt bei einem WordPress-Hoster bist, zu einem WP Space, Raidboxes, Hostpress, SiteGround, Kinster, da kann man das super machen. Die sind dafür da. Aber ja, das nur nochmal zur Sicherheit.
Ja, gerne. Genau, ein weiteres Beispiel, um nochmal ein bisschen was aus der Praxis dazu zu sagen. Ich hatte mal vor einer Weile ein Kundenprojekt oder einen Kunden, der kam aus dem Juwelierbereich, Schmuckbereich. Und da haben wir es tatsächlich auch schon so gemacht, das war vor, mittlerweile müsste das, die konkrete Maßnahme ist, glaube ich, ein Jahr, anderthalb Jahre her. Da haben wir auch auf ein, zwei Kategorieseiten explizit zum Beispiel genannt, welche Materialien bei Ringen zum Beispiel, welche wir nicht empfehlen und welche Legierungen wir nicht empfehlen, um eben dem Kunden ganz klar aufzuzeigen, wovon wir nicht jetzt überzeugt sind und wo wir eine ganz klare Meinung zu einem bestimmten Material haben, beispielsweise Silber oder extrem weiches Gold oder so, weil eben beispielsweise da die Haltbarkeit jetzt nicht ganz so krass ist im Alltag, ne, wenn du viel unterwegs bist, eine sehr, sehr weiche Legierung, sehr, sehr weiches Gold oder eine sehr, sehr reine Legierung ist halt sehr weich und sorgt dafür, dass schnell Kratzer und so weiter reinkommen. Und deswegen bietet man so günstige, weichere Legierungen, ich glaube, das war so ein 333er Gold und Weißgold und sowas, also so eine sehr, sehr günstige Alternative, bietet man nicht an, sondern man geht, ich glaube, ab 585er Gold oder so war das damals, erst ab da bietet man das an. Und das war eine wichtige Info, weil ich gesagt habe, okay, cool, dann lass uns das wirklich in den Kategorie-Content reinnehmen, warum du bei uns als Kunde keine Legierung mit 333er Weißgold beispielsweise findest oder 330er Gold. Warum findest du bei uns nur 585er Gold und aufwärts? Ne? Ja, aus diesen und jenen Gründen. Und das ist eine ganz klare Meinung. Wir sind der Meinung, das und das haben vielleicht andere Anbieter auch, ist ein bisschen günstiger, aber ist einfach nicht so belastbar. Und du hast in 20 Jahren das Problem, dass du trotz mehrmaligen Polieren und so einfach einen scheiß Ring hast, dann, weil der kacke aussieht. Und den kriegst du nicht mehr so hergerichtet, weil einfach das Gold zu günstig oder die Legierung zu günstig ist. Und das ist auch eben eine ganz klare Meinung, die man dann beispielsweise bei Online-Shops dann auch in Kategorietexten klar verarbeiten kann.
Ja, klar, Stellung beziehen ist einfach immer wichtig. Ne? Man redet ja auch beim Branding immer spitze Positionierung und sowas. Also das sind ja auch alles Sachen, die gar nicht nur SEO sind. Das ist ja alles auch viel größer. Also da spielt viel mehr mit rein. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ich denke, das ist eine der Sachen, die sich da jetzt auch tun, dass man da einfach ein bisschen größer denken muss als nur, ja, SEO, ich produziere Content, mach Backlinks, top. Da ist ein bisschen mehr dahinter jetzt. Gut, lass uns den Sack zumachen. Da war ja eine Menge Erkenntnisse dabei. Richtig, richtig gut. Wir haben auch eine Stunde fast voll, haben wir auch lange nicht mehr gemacht. In diesem Sinne, glaube ich, machen wir den Sack einfach ohne viel Gelaber zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlass uns gerne ein Abo, eine Bewertung. Wir freuen uns sehr. Bis zur nächsten Folge. Ich sag danke für die coolen Erkenntnisse, Yannick, und bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.